Wir reden seit einiger Zeit über das Königreich Gottes und haben schon die verschiedensten Aspekte dieses Reiches inzwischen angeschaut miteinander. Und ich muss sagen, dieses Thema begeistert mich immer wieder von Neuem. Das ist wirklich ein Schlüssel zum Verständnis der ganzen Bibel. Ein Schlüssel zum Verständnis insbesondere auch des Neuen Testaments. Denn wenn du diese Dinge studierst, dann siehst du, dass Jesus insbesondere dazu gekommen ist, das Königreich Gottes zu verkündigen. Das Königreich Gottes aufzurichten. Jesus kam nicht nur, um die Menschheit zu erretten, sondern er kam auch, um ein neues System aufzurichten. Ein völlig neues Denksystem, ein neues Regierungssystem, ein neues System von Prinzipien und Grundlagen, die dazu führen werden, dass Menschen im Sieg leben können. In Kolosser 1, 13 und 14 heißt es, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Das ist etwas, das geschehen ist. Nun, ich möchte, dass du mit mir eine gedankliche Reise unternimmst. Stell dir einfach einmal vor, du wanderst aus. Du wanderst aus nach Amerika oder nach Australien oder nach Neuseeland. Warum tust du dies? Nehmen wir einmal an, du schaffst all die Vorbereitungsdinge, die man tun muss. Du schaffst alles, was dem vorangeht und schließlich bist du dort. Bist angekommen in Australien, in Amerika, in Neuseeland oder wo auch immer dich dein Herz hinführt. Stell dir vor, du bist dort. Was tust du dort? Warum bist du dort hingegangen? Ich denke, es reicht als Motiv für einen solchen Wechsel niemals aus, dass du nur einfach in ein schöneres Land gehen willst. Dass du nur einfach an den Ort deiner Träume gehen willst, wo Palmen und Strand auf dich warten. Sondern du brauchst mehr an Motivation. Es reicht nicht aus, dass du irgendwann einmal den Mythos vom Tellerwäscher zum Millionär gehört hast, wie er in Amerika immer wieder stattfindet, um dich durchzutragen, wenn du dann da bist, sondern du brauchst etwas mehr. Versteht ihr, die ersten paar Wochen, da ist alles begeisternd, da ist alles neu und aufregend und erfüllend. Und wenn du am Abend dich ins Bett legst, dann hast du wirklich das Gefühl, dass du etwas geschafft hast und du freust dich, dass du angekommen bist. Aber nach einiger Zeit wirst du an den Punkt kommen, zwangsläufig, unweigerlich, wo du daran gehen musst, das, was du hier vollzogen hast, diesen Wechsel auch tatsächlich umzusetzen und ein neues Leben anzufangen. Du gehst nicht nach Amerika als Privatier, weil du nie wieder arbeiten musst, weil du so viel Geld auf der Seite hast, dass du dir eine Villa in Beverly Hills kaufen kannst und nie wieder arbeiten musst. Nein, du gehst mit einem bestimmten Ziel nach Amerika. Du gehst mit einem bestimmten Ziel nach Australien, um dir eine neue Existenz aufzubauen. Um dort schon vielleicht in der Hoffnung, dass die Dinge dort leichter gehen, das ist durchaus möglich, aber du tust es nicht absichtslos. Du tust es nicht mit dieser Motivation, ja mal schauen, was kommt. Wenn du das tust, wirst du ziemlich sicher auf der Nase landen. Ich habe vor kurzem einen Fernsehbericht gesehen über Leute, über Deutsche, die ausgewandert sind nach Amerika. Und einige sind sehr erfolgreich geworden. Zum Beispiel wurde jemand gezeigt, der schon wahrscheinlich in Deutschland Standesbeamter war und sich dann in Florida selbstständig gemacht hat als Standesbeamter. Das kann man ja dort, das ist nicht alles staatlich. Und verrückte Hochzeiten anbietet. Irgendwie kannst du da mit einem Schnellboot durch die Everglades fahren und dann dich irgendwo trauen lassen auf dem Schnellboot. Und solche Dinge. Und er ist sehr erfolgreich und verdient viel Geld. Und dann wurde noch jemand gezeigt, ich weiß nicht mehr, der auch sehr erfolgreich war. Und dann war da eine dritte Person. Und dieser dritte hatte eine Green Card gewonnen in der Lotterie. Ihr wisst, die Green Card ist die Aufenthaltsbewilligung, die unbeschränkte für Amerika, Green Card. Und die Amerikaner machen es so, dass sie jedes Jahr einige hundert oder tausend solche Green Cards verlosen. Das heißt, du kannst also eine Aufenthaltsbewilligung unbeschränkt gewinnen in Amerika. Hey, vielleicht wäre das mal bedenkenswert, ja, bei so etwas mitzumachen. Aber ich möchte, dass ihr versteht, diese Person war die einzige, die noch nicht auf einen grünen Zweig gekommen war. Nun versteht mich richtig, auch dieser Mann hatte sicher Vision und hatte sicher nicht nur die Motivation, ich will nach Amerika, aber wahrscheinlich wurde er von seinem Gewinn so sehr überrascht, dass das Denken, das Visionieren, das Wollen nicht hinterherkam. Und jetzt war er da und arbeitete als Kellner und war arbeitslos. Nur wenn du in Amerika arbeitslos bist, dann bekommst du keine Arbeitslosenunterstützung, sondern du musst selber schauen, wo du bleibst. So läuft das da. Es ist ein völlig anderes System als hier. Du denkst vielleicht, ja, Amerika, nach Amerika auszuwandern, das ist kein großes Problem. Mach's mal. Was mich so begeistert hat, war zu sehen, diejenigen, die es schaffen wollten, diejenigen, die ein klares Ziel vor Augen hatten, etwas zu tun dort in diesem neuen Land, nicht nur den Strand von Florida zu genießen, die haben es geschafft. Und nun, diese Haltung brauchen wir auch, wenn es um das Königreich Gottes geht. Ich habe vorhin überlegt, bei manchen Christen scheint es fast so zu sein, wie wenn sie eine Green Card gewonnen haben fürs Königreich Gottes. Sie sind irgendwie zufällig reingeschlittert, ja? Gibt's das? Fragst du dich? Ja, das gibt's. Man kann ganz zufällig ins Königreich Gottes hineinschlittern. Entweder weil man schon von Kindesbeinen an so aufgewachsen ist und es irgendwann nur ein logischer Schritt war zu sagen, Jesus ist mein Herr. Und nichts gegen das, versteht mich nicht falsch. Du kannst so zum Glauben kommen. Aber das genügt nicht, um das System wirklich in seiner Fülle zu erfahren und zu erleben und umsetzen zu können. Du musst nicht nur Jesus als Herrn bekennen, sondern du musst auch irgendwann an den Punkt kommen, wo du sagst, jetzt will ich, dass dieses Reich für mich funktioniert. Jetzt will ich den Segen dieses Reiches erleben. Jetzt will ich anfangen, nach den Prinzipien dieses Königreiches mich zu richten. Egal, was der Feind mir entgegenstellt, egal, was die Umstände sagen, egal, was meine Vergangenheit sagt. An diesen Punkt musst du irgendwann kommen. Sonst bleibst du nur der Green Card-Gewinner. Ist auch schön, ja. Aber es reicht eben nicht aus. Und deswegen möchte ich heute Morgen mit euch reden über die Aneignung des Königreiches. Die Aneignung des Königreiches. Jetzt haben wir einiges gehört und ich denke, wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir uns überlegen können, bin ich bereit, dafür etwas zu investieren? Bin ich bereit, in diese Richtung weiterzugehen? Bin ich bereit, mir das anzueignen, was mir da von Pastor Manfred Lauthals versprochen wurde? Wobei, verstehe, es war nicht ich, sondern es ist das Wort Gottes, das diese Dinge verheißt. Die erste Schriftstelle, die ich mit euch anschauen möchte, ist Matthäus 11, Vers 12. Eine sehr bemerkenswerte Schriftstelle, wo Jesus über das Königreich Gottes spricht. Und zwar sagt er, aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Königreich der Himmel Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Nun, das ist eine Schriftstelle, die du sehr leicht falsch verstehen kannst. Das ist eine Schriftstelle, sie bedarf beinahe der Erklärung, sonst kommst du sehr wahrscheinlich auf Abwege im Zusammenhang mit dem, was Jesus hier sagt. Was meint Jesus, wenn er sagt, dem Reich der Himmel, diesem Königreich der Himmel, der Königsherrschaft Gottes, wird Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich? Bedeutet das, dass wir jetzt militant werden müssen für das Königreich Gottes? Bedeutet das, dass wir alle in ein Waffengeschäft gehen, um uns dort eine Handfeuerwaffe anzuschaffen? Bedeutet das, dass wir alle in einen Schießclub, in einen Fechtclub oder in einen Karateclub gehen, damit wir nötigenfalls Gewalt tun können für das Königreich Gottes? Nein, natürlich nicht. Aber zu Zeiten sind Menschen auf solche Gedanken gekommen. Und zur Zeit Jesu gab es eine Partei, die sogenannten Zeloten, eine religiös-politisch motivierte Partei, der es darum ging oder deren Anliegen es war, das alttestamentliche Königreich Gottes, die Verheißung darauf, mit Gewalt umzusetzen im damaligen Israel. Und dazu war ihnen beinahe jedes Mittel recht. Sie haben nicht davor zurückgescheut, die Römer zu attackieren, Hinterhälte zu legen, Aufstände zu organisieren, etc., etc. Da ist viel, viel Blut geflossen durch diese Zeloten. Und Jesus hatte zumindest einen Mann in seiner Nachfolgerschaft, der früher ein solcher Zelot gewesen war, nämlich Simon. Nicht Simon Petrus, sondern Simon der Zelot, der erwähnt wird in den Evangelien als ein Jünger Jesu. Aber ich möchte, dass du verstehst, dass dieser Simon der Zelot nicht die Geheimwaffe von Jesus war, für den Fall, dass man einmal handgreiflich werden müsste, sondern dass dieser Simon sein Zelotentum, und Zelot bedeutet eigentlich Eiferer, in eine völlig andere Richtung gelenkt hat, weil er mit Jesus zusammen war. Jesus hat ihn bekehrt, in Anführungszeichen, zu einem anderen Wandel. Er hat ihn dazu gebracht, seinen Eifer richtig einzusetzen, seinen Eifer für das Richtige einzusetzen, richtig zu kanalisieren. Der wird nur so genannt, wahrscheinlich um ihn zu unterscheiden von Simon Petrus und vielleicht auch mit ein bisschen Ironie. Simon, der früher mal ein Zelot war. So und so, der früher mal ein Heavy Metaller war. Wir machen das manchmal auch, dass wir Leute mit ihrer Vergangenheit identifizieren, aber wir meinen es nur im Spaß. Jesus hat selbst gesagt, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Es kann also nicht körperliche Gewalt gemeint sein. Was für eine Gewalt ist aber denn gemeint? Und ich möchte euch dazu ein Zitat vorlesen aus einem Buch von Wolfhard Margis. Wolfhard Margis ist Pastor einer der größten Gemeinden Deutschlands in Berlin, wo wir einige Jahre waren und dort Bibelschule gemacht haben. Er war unser Bibelschullehrer damals und hat uns auch getraut. Und wir fühlen uns immer noch in gewissem Sinn verbunden mit Wolfhard. Und er hat sehr gute Dinge geschrieben hier über das Königreich Gottes. Und ich möchte euch einen Abschnitt vorlesen, der eben zu Matthäus 11, Vers 12 passt. Doch zurück zu der ungewöhnlichen Aufforderung des Herrn, dem Himmelreich Gewalt anzutun. Das Reich der Wahrheit und der Gnade kann nur dann empfangen werden, wenn wir es mit aller Gewalt an uns reißen. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus damit wirklich das meinte, was diese Worte ausdrücken. Wir sollen uns nicht in lascher, frömmelnder Religiosität mit dem Reich Gottes beschäftigen, um ihm gedanklich und bejahend zuzustimmen. Wir müssen die ungeheuren Wahrheiten, die das Wort Gottes uns aufschließt, mit aller Gewalt an uns reißen. Dieses Reich wird uns angeboten, um unsere gewaltsame Aneignung zu erleiden. Der Herr erwartet einfach von uns, dass wir uns nicht in harmloser Beschaulichkeit und in philosophischer Distanz die Fakten des Reiches Gottes anschauen, sondern sie als Angebote ansehen und dem Herrn schier aus den Händen reißen. Wer sich anders verhält, also dezenter und angepasster, ist nicht glaubwürdig. Wolfhard hat so eine Art und Weise, die Dinge auf den Punkt zu bringen, die einfach entwaffnend und entlarvend sind. Das Angebot, das der Herr uns in seinen umfassenden und berauschend schönen Erlösungsfakten anbietet, lässt nur eine angemessene Reaktionsweise zu. Nichts wie hin und mit aller Leidenschaft und Gewalt das ergreifen, was der Herr zum Ergreifen ausgelegt hat. Nun, mit diesem Zitat wäre eigentlich schon fast alles gesagt, aber die Predigt ist natürlich noch nicht fertig. Ich möchte euch noch ein bisschen weiter mitnehmen auf diese Reise dazu, ein Gewalttäter zu werden. Möchtest du ein Gewalttäter sein? Ich meine, wer von euch, hallo, wer von euch spürt nicht manchmal eine gewisse Aggressivität in sich hochkommen, die irgendwie entladen werden möchte? Ich spüre das. Und der Herr sagt dir, es gibt verschiedene Wege, auf denen du deine Aggressivität rauslassen kannst. Es gibt gute und schlechte Wege. Und ich möchte, dass du ein Gewalttäter wirst für das Königreich Gottes. Im guten, im besten Sinn. Ich habe eine andere Übersetzung gefunden, dieses Verses Matthäus 11, Vers 12, die mich sehr begeistert hat. Und zwar die Übersetzung von Ludwig Albrecht. Überhaupt eine sehr gute deutsche Bibelübersetzung, Ludwig Albrecht, das Neue Testament. Aber seit dem Auftreten Johannes des Täufers bis jetzt wird das Königreich der Himmel gestürmt. Und die Stürmer reißen es an sich. Die Stürmer reißen es an sich. Halleluja. Möchtest du ein Stürmer werden für das Königreich Gottes? Möchtest du ein Stürmer sein in Bezug auf das Königreich Gottes? Jesus gibt hier denen eine Verheißung, die sich nicht damit begnügen, sanft und leise und beschaulich auf ihren Stühlen zu sitzen. sondern die bereit sind, alles zu investieren, alles einzusetzen, um das Königreich sich anzueignen. Um das Königreich in ihrem Leben Wirklichkeit sehen zu lassen. Das ist es, was Jesus hier sagt. Und ich sage euch diese Übersetzung, und die Stürmer reißen es an sich. Manche sind Stürmer in einer Fußballmannschaft. Manche sind Stürmer in einem Eishockey-Team. Manche sind Stürmer für ihren Beruf. Manche sind Stürmer für ihr Hobby. Aber willst du ein Stürmer werden für das Königreich Gottes? Dann sagt Jesus dir, dass dir diese Verheißung gilt und dass du dir so das Königreich Gottes aneignen kannst. In Lukas 9, Vers 62 finden wir eine andere Stelle, die in diesem Zusammenhang von Bedeutung sein kann. Lukas 9, Vers 62. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Nun, auch hier müssen wir uns wieder sehr genau überlegen, von wem oder zu wem redet Jesus. Was ist gemeint mit dieser Person, die zwar ihre Hand an den Pflug gelegt hat, aber dann doch zurückblickt? Und was meint Jesus, wenn er sagt, ist nicht tauglich für das Königreich Gottes? Geht es hier darum, dass eine solche Person nicht errettet ist? Nein, überhaupt nicht. Es geht hier nicht darum, einen Unterschied, eine Trennlinie zu ziehen zwischen Leuten, die errettet sind, und solchen, die es nicht sind. Sondern es geht hier um Tauglichkeit für eine Aufgabe. Es geht hier um Tauglichkeit für einen Dienst. Sowohl der Pflug als auch das die Hand daran legen sind Bilder dafür, dass jemand arbeitet, dass jemand Arbeit tut. Und Jesus sagt eigentlich, dass jemand, der zwar womöglich seine Hand an den Pflug legt, aber dann doch nach hinten schaut, dass er nicht tauglich ist, dass man ihn eigentlich zu wenig bis nichts gebrauchen kann im Königreich Gottes. Nun, bitte versteht das richtig, das ist nicht ein Urteil, das wir als Menschen zu fällen haben, sondern das ist eine Beurteilung, die in den Augen Gottes stattfindet. Nur Gott weiß, in welchem Maß du tauglich bist für diesen Dienst. Aber auch du selber hast natürlich auch etwas daran beizutragen. Du selber entscheidest nämlich, in welcher Art und Weise du deine Hand an den Pflug legst und ob du zurückschaust oder nicht. Im Griechischen ist hier eine Feinheit enthalten, die uns die Übersetzung leider vorenthalten. Das Verb hier für Hand an den Pflug gelegt, ist das griechische Verb epiballo. Und ballo bedeutet so viel wie werfen. Daher leiten wir unser deutsches Wort Ball ab. Ballo. Ekballo ist das griechische Wort für austreiben, einen Dämon austreiben, hinauswerfen könnte man auch sagen. Epiballo bedeutet eigentlich hinaufwerfen, darauf werfen. Nicht einfach nur sanft und leise die Hand an den Pflug legen, sondern mit aller Entschlossenheit etwas tun. Ich weiß nicht, wer von euch einen Pflug kennt, dieses landwirtschaftliche Instrument, ein Werkzeug. Da tust du nicht sanft deine Hand drauflegen, sondern da musst du richtig zugreifen, damit dir das Ding nicht entgleitet oder die Kontrolle darüber dir entgleitet. Da musst du mit aller Entschlossenheit dabei sein, sonst wird das nicht klappen. Und auch nachdem du mit aller Entschlossenheit das Ding angepackt hast, diese Kanzel ist ein schönes Bild für einen Pflug, siehst du hier sogar der Keil, ja? Und wisst ihr, wenn ich am Sonntag hier komme, um euch das Wort zu bringen, dann komme ich nicht so leise säuselnd. Mal schauen, was der Herr heute hat, hoffentlich hat er überhaupt etwas, sonst blamiere ich mich wieder. Und dann fasse ich ganz leicht und sanft hier die Kanzel an und bringe euch ein beschauliches Wort. Nein, sondern wenn ich hier stehe, dann packe ich bildlich gesprochen diese Kanzel bei den Hörnern Und pflüge und schaue nicht zurück und frage mich nicht, was ist hinter dem Vorhang los oder was projiziert sie da wieder hin. Nein, sondern ich pflüge, ich schaue nach vorne, ich blicke nach vorne, weil ich mich als tauglich erweisen möchte für den Dienst im Königreich Gottes, den ich übernommen habe. Nun, wie gesagt, es reicht nicht aus, das Ding zu ergreifen, sondern du musst auch deinen Blick nach vorne gerichtet halten. Wir könnten diesen Vers auch übersetzen. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der mit Entschlossenheit den Pflug ergriffen hat und dabei in das Dahintenliegende sieht, ist geeignet und brauchbar als Arbeiter im Königreich Gottes. Aber worum es mir eigentlich geht, ist, dass euch klar wird, das Königreich Gottes fängt erst dann an, richtig Spaß zu machen, wenn du anfängst zu pflügen, wenn du den Pflug ergreifst, wenn du bereit bist, dich selbst zu investieren in Aufgaben, in Verantwortungen, die zusammenhängen mit dem Königreich Gottes. Erst dann fängt es an, wirklich Spaß zu machen. Es hat mir erst dann angefangen, richtig Spaß zu machen, in Israel zu sein, als ich die erste Phase des Kennenlernens und des Assimilierens irgendwie geschafft hatte und frei war, das zu tun, wofür ich eigentlich gekommen war, nämlich meine fotografische Diplomarbeit dort umzusetzen. Es hat erst angefangen, richtig Spaß zu machen in Berlin, als ich einen Job hatte, als ich eine Wohnung hatte und als ich eine Frau hatte. Und als ich einen Hauskreis übernehmen konnte und sah, hey, ich bin hier und ich habe einen Nutzen. Mein Hiersein ist nicht einfach nur, ja, mal schauen, wie es in Berlin läuft, mal ein bisschen Großstadtluft schnuppern und dann wieder zurück in die Provinz. Nein, sondern als ich mich nützlich gemacht habe. Und zwar so, wie wenn ich für immer da bleiben würde. Das ist ein wichtiger Punkt. Selbst wenn du weißt, dass du vielleicht nicht für immer hier bist. Und das könnte den meisten von uns irgendwie so gehen. Wir sind vielleicht nicht für immer hier in Schaffhausen. Das könnte sein, aber wir verhalten uns so. Und wir tun die Dinge so, wie wenn wir für immer hier sind. Weißt du, für mich kam es letztlich dann überraschend, als der Herr mir gesagt hat, so, die Zeit in Berlin geht ihrem Ende entgegen. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich wollte lieber dort weiter pflügen. Aber der Herr hat mir gesagt, ich habe einen Neubruch für euch. Nämlich hier in Schaffhausen. Philipper 3, die Verse 13 und 14. Auch hier redet Paulus von etwas Ähnlichem. Und zwar sagt er: Brüder, versteht mich recht, wenn ich Bilanz ziehe, kann ich mich nicht zu denen zählen, die das Maß aller Dinge erreicht haben und am Ziel angelangt sind. Aber ich habe eine Strategie für dieses Rennen. Alles, was hinter mir liegt, jede Runde, die ich gelaufen bin, jedes erreichte Zwischenziel, lösche ich bewusst aus meiner Erinnerung aus. Ich konzentriere meine ganze Energie auf das, was vor mir liegt, die verbleibenden Runden, den Rest der Strecke. Mit aller Kraft verfolge ich das bereits erspähte Ziel. Ich habe es auf den Siegespreis der hohen Berufung Gottes in Christus Jesus abgesehen, nichts mehr und nichts weniger. Halleluja! Hier ist ein Mann mit Entschlossenheit. Hier ist ein Mann, der sagt, ich habe meine Hand auf den Pflug geworfen und ich werde pflügen und ich werde vorwärts gehen, bis das Ziel erreicht ist. Ich habe es bereits gesehen, da hinten am Horizont, habe ich schon gesehen. Und ich werde dort ankommen und mein Lohn wird sein, der Siegespreis der hohen Berufung Gottes in Christus Jesus. Halleluja. Und diese Entschlossenheit brauchen wir, wenn wir uns das Königreich Gottes in der Fülle aneignen wollen. Und dann fängt es an, Spaß zu machen. Es fängt dann an, Spaß zu machen, wenn du dich anstellen lässt, wenn du anfängst, okay, ich habe den Beginnerkurs absolviert, ich habe die Staatsbürgerkunde fürs Reich Gottes absolviert, jetzt geht es an die Umsetzung, ich bin dabei. Dann fängt es an, interessant zu werden. Lass uns einmal eines der Gleichnisse Jesu anschauen. Manche der Gleichnisse Jesu kannst du auf sehr verschiedenen Ebenen auslegen. Da sind Wahrheiten enthalten, die nicht nur auf einer Ebene gelten, sondern die du für verschiedene Lebensbereiche und verschiedene Aspekte des Königreiches auslegen kannst. Dieses Gleichnis finden wir in Matthäus 20 in den Versen 1 bis 7. Und zwar erklärt Jesus hier, denn mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen, Zu diesen sprach er, geht auch ihr hin in den Weinberg. Und was recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin. Wieder aber ging er hinaus um die sechste und neunte Stunde und machte es ebenso. Als er aber um die elfte Stunde hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Oder in heutigem Deutsch gesagt, was steht ihr hier den ganzen Tag faul herum? Sie sagten zu ihm, weil niemand uns eingestellt hat. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg. Vers 16, denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Nun, was sagt Jesus mit diesem Gleichnis? Ich möchte, dass ihr zuerst einmal seht, Jesus erklärt das Königreich Gottes anhand einer Arbeitssituation. Er redet von einem Weingärtner, von einem Hausherrn, der frühmorgens sich aufmacht, also kein Faulpelz, sondern jemand, der die Prinzipien des Königreiches bereits verstanden hatte. Der bereits verstanden hatte, wenn ich das, was ich tun möchte, erreichen will, dann muss ich mich früh aufmachen. Dann reicht es nicht, wenn ich morgens um 10 aufstehe, sondern dann muss ich früh aufstehen und hinausgehen und das tun, was notwendig ist, damit die Ernte aus dem Weinberg eingebracht werden kann. Dann ist hier die Rede von Arbeitern, von Tagelöhnern, die dieser Mann in seinen Weinberg anstellen wollte. Und er tut das mit einer solchen Beständigkeit, dass es einem fast unheimlich sein könnte. Man könnte fast meinen, dieser Mann hat nichts anderes zu tun, als immer wieder auf den Markt zu gehen, um neue Arbeiter zu holen. Denn wir lesen ja hier, dass er, als er mit ihnen übereingekommen war um einen Denar, er schickte sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde ging er aus, sah andere müßig auf dem Markt stehen, zu diesen sprach er, geht auch ihr hin in den Weinberg. Etc. Sie aber gingen hin. Wieder aber ging er hinaus um die sechste, um die neunte Stunde und machte es ebenso. Also dreimal bereits und jetzt kommt noch einmal. Als er aber um die elfte Stunde hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihm, was steht ihr hier den ganzen Tag faul herum? Viermal verteilt über den Tag ging er hin, um Arbeiter einzustellen für seinen Weinberg. Könnte das ein Bild sein für das, was Jesus mit uns tut? Könnte das ein Bild dafür sein, was Jesus von uns erwartet? Ich meine, der Hausherr hier ist ganz klar ein Bild für Jesus, der Menschen nicht nur für das Königreich Gottes gewinnen will, sondern auch dafür Arbeit zu tun, zu wirken im Königreich Gottes. Ist ein Bild dafür. Und er geht zuerst aus und findet ein paar, macht einen Lohn aus mit ihnen, stellt sie ein. Er geht wieder hinaus, sucht wieder solche Leute. Und das tut er viermal. Und interessant finde ich insbesondere die letzte Gruppe, um 11 oder zur 11. Stunde, wo der Herr sie fragt, was steht ihr hier den ganzen Tag faul herum? Und sie antworten, weil niemand uns eingestellt hat. Ist es nicht interessant, weil niemand uns eingestellt hat, dass Jesus oder besser gesagt dieser Herr ihnen scheinbar vorwirft, dass sie den ganzen Tag da herumgestanden sind? Ich glaube, hier ist so eine kleine Ausrede eigentlich enthalten von diesen Leuten. Der Hausherr geht davon aus, hey Leute, ihr hättet wissen können, dass man in meinem Weinberg arbeiten kann heute. Ihr hättet wissen können, dass man hier gutes Geld verdienen kann. Ihr hättet die Initiative ergreifen müssen. Aber er lässt es nicht dabei bleiben, dass sie an sich ihrer Pflicht nicht nachgekommen sind, sondern er lädt sie auch jetzt noch ein, kommt in den Weinberg, kommt und arbeitet zu dieser späten Stunde. Und wie wir später sehen, bekamen sie denselben Lohn wie die, die die Last des ganzen Tages getragen haben. Was heißt das? Es ist nicht zu spät, sich berufen zu lassen vom Herrn zur Arbeit im Königreich Gottes. Aber das ist kein Freipass, diese Entscheidung hinauszuschieben. Weil du weißt nie, wann der Tag abgelaufen ist. Wir wissen nie, wann der Herr zurückkommt. Wir wissen nie, wann es zu spät ist, sich für diese Dinge zu entscheiden. Und versteht ihr, hier geht es nicht darum, überhaupt erst ins Königreich Gottes zu kommen, sondern hier geht es darum, im Königreich Gottes zu arbeiten. Aktiv zu werden, sich das System anzueignen, es für sich arbeiten zu lassen und mit ihm zu arbeiten. Könnte dieses Wort von Jesus auch ein Bild sein für unsere Bereitwilligkeit zu tun, was immer der Herr von uns verlangt, was immer der Herr von uns fordert. Siehst du, die Situation eines Tagelöhners, und das gibt es in Amerika zum Beispiel heute noch, ich habe das gesehen, wo ich das erste Mal in Amerika war, bei einem großen alten Lagerhaus, standen frühmorgens eine Versammlung von Leuten, 40, 50 Leute, die dort darauf warteten, dass jemand vorbeikam und sie anstellte für einen Tag. Für einen Tag Arbeit, was es auch immer sein mochte. Und die Situation eines Tagelöhners war so, dass er nicht wählerisch sein durfte. Versteht ihr? Vielleicht war diese dritte oder diese letzte Gruppe hier, war vielleicht die Gruppe, die gesagt hat, oh nein, auf Weinberg haben wir keine Lust. Da kommt wieder der vom Wieberg. Wir verdrücken uns erst einmal und schauen, ob nicht noch jemand anders kommt, der uns ein bisschen angenehmere Arbeit anbieten kann oder besser bezahlt oder was auch immer. Vielleicht gehörten sie zu dieser Gruppe. Und leider ist es so, dass viele Christen ebenfalls zu dieser Gruppe gehören. Sie ziehen sich erst einmal zurück. Sie tun erst einmal so, wie wenn sie gar nicht da sind. Nur wenn du so tust, wie wenn du nicht da bist, dann wird dich auch niemand wahrnehmen. Amen. Dann wirst du auch keinen Einfluss haben. Dann wirst du auch keine Wirkung haben im Königreich und für das Königreich. Du musst jemand sein, der bereit ist, den Job anzunehmen, den der Herr für dich hat. Weinberg. Wenn der Herr kommt und sagt, komm, arbeite im Weinberg, dann sagst du, Halleluja, genau darauf habe ich gewartet. Dann sagst du nicht, oh nein, Herr, bitte nicht Wieberg. Hast du nicht etwas im Bergwerk? Es ist so heiß heute. Weißt du, ich möchte lieber unter Tage arbeiten heute. Was schön kühl und angenehm ist. Und dann bitte noch ein Bier kalt, in der Mittagspause. Diese Leute waren bereit, genau das zu tun, wo Not am Mann war. Und diese Haltung sollten auch wir haben für das Königreich. Und bitte versteht das nicht falsch, das bedeutet nicht, dass der Herr dich ganz sicher zu dem auswählen wird, was du eigentlich nicht tun willst. Das ist so eine falsche Vorstellung, die viele haben und die in den Köpfen von manchen rumgeistert. Oh, wenn ich mich dem Herrn ganz hingebe, dann wird er sicher von mir verlangen, dass ich als Missionar nach China gehe. Oder er wird von mir verlangen, dass ich Kinderdienst mache. Oder er wird von mir verlangen, dass ich Prediger werde oder was auch immer. Nun, wenn das ein Horror für dich ist, dann bring es dem Herrn. Und er wird dich nicht zu diesen Dingen berufen. Es geht dem Herrn nicht darum, dich zu brüskieren oder dir etwas anzuhängen, was du eigentlich gar nicht bist und gar nicht willst. Sondern es geht dem Herrn darum, dich zu sehen in dem, was du bist und dich zu fördern in dem, was du kannst. Aber darum geht es ihm. Dass du nicht zurückhältst mit deinen Begabungen, mit deinen Talenten und so tust, wie wenn du gar nicht da wärst. Amen. Denn das Problem dabei ist, wenn du bei dieser Aufgabe oder bei diesem Angebot so tust, wie wenn du nicht da wärst, dann wirst du dann auch nicht gesehen werden, wenn dann die angenehmen Aufgaben kommen. Nun, das kann schon sein, dass das alles mit Demütigung verbunden ist. Dass du vielleicht dich demütigen musst unter die starke Hand des Herrn, damit er dich erhöhen kann zu seiner Zeit. Wisst ihr, es ist noch kein Starprediger vom Himmel gefallen. Ich kenne niemanden, der wirklich einen großen und stabilen Dienst hat, der mit einem großen und stabilen Dienst angefangen hat. Ich kenne niemanden, der gesagt hat, so am grünen Tisch, ich werde jetzt ein Worldwide Ministry aufbauen. Und bitte frag mich nicht, Herr, ob ich irgendwo die Toiletten putze oder Stühle aufstelle oder sonst irgendeine manuelle Arbeit tue. Dazu bin ich nicht berufen. Ich bin dazu berufen, das Wort zu predigen. Bitte setze mich nicht für andere Aufgaben ein, Herr. Ich kenne niemanden, der so denkt, der es geschafft hat. All diese Leute, die ich kenne, haben ganz klein angefangen, waren bereit, am Anfang alles selbst zu machen, die Ersten zu sein, die kommen, die Letzten, die gehen. Das ist die Haltung, die der Herr von uns erwartet, im Zusammenhang mit dem Königreich Gottes. Lass uns ein anderes Gleichnis noch anschauen, ein anderes Gleichnis von Jesus. Und zwar das Gleichnis vom Gastmahl. In Lukas 14, die Verse 15 bis 21. Hier heißt es, als aber einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen, dies hörte, sprach er zu ihm, glückselig, wer essen wird im Reich Gottes. Und diese Person meinte natürlich das zukünftige Reich Gottes. Jesus antwortet aber auf einer anderen Ebene. Er sagt, er aber sprach zu ihm, ein Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Gastmahls um den Eingeladenen zu sagen, kommt, denn schon ist alles bereit. Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und ich gehe hin, sie zu erproben. Ich bitte dich, halte mich für entschuldigt. Und ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. Was für eine Ausrede. Und der Knecht kam herbei und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen hier herein. Nun, wenn wir dieses Gleichnis auf unsere Situation übertragen, dann gehören wir bereits alle zur Gruppe der Armen, Krüppel und Blinden. Denn es heißt ja hier, und sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Das würde also de facto heißen, dass niemand von denen, die der Herr eigentlich eingeladen hat, tatsächlich da sind. Nun, so absolut müssen wir das nicht sehen. Ich denke schon, dass auch manche, die eingeladen waren, dieser Einladung nachgekommen sind. Ja? Aber der Herr verrät uns hier einiges darüber, wie wir uns das Königreich aneignen können und aneignen müssen. Diese Einladung zum Gastmahl ist die Einladung zum Königreich Gottes. Und zwar nicht nur auf dieser allgemeinen Ebene, nämlich dass du überhaupt erst einmal ins Königreich Gottes kommst, dass du von Neuem geboren wirst, sondern auch in einem spezifischeren Sinn, wenn du bereits zum Königreich gehörst, auch dann besteht diese Einladung immer noch, zu Tisch zu kommen. Und wisst ihr, es sitzen viele da, die gehören zwar dazu, sie sind im Saal, aber sie sitzen nicht am Tisch. Sie essen nicht, sie haben die Einladung zu diesem Gastmahl nur halb angenommen. Das heißt, in ihrem Hinterkopf sind sie eigentlich ganz woanders. In ihren Träumen, in ihren Gedanken sind sie nicht bei diesem Gastmahl, weil sie gar nichts davon erwarten, sondern sie träumen irgendwo, sie sind irgendwo, aber nicht da, wo sie sein könnten und sein sollten. Und vor allem arbeiten sie nicht für das Königreich. Sie fingen alle ohne Ausnahme an, sich zu entschuldigen. Und schau dir diese Entschuldigungen an, die sie bringen. Diese Leute wollten nicht sündigen. Diese Leute sagten nicht, oh nein, mit dem Reich Gottes will ich nichts zu tun haben, ich sündige lieber. Keiner von denen sagte, ich habe schon einen Termin im Bordell heute Abend. Keiner sagte, ich habe schon mit meinen Saufkollegen abgemacht heute Abend. Nein, sondern ihre Entschuldigungen betrafen legitime Dinge. Dinge, die an und für sich recht sind, gut sind. Der eine hat einen Acker gekauft, nun ist es etwas Schlechtes, einen Acker zu kaufen? Nein, das ist grundsätzlich etwas Gutes. Du bist gesegnet, wenn du die Mittel hast, um einen Acker zu kaufen. Der zweite hatte 5 Joch Ochsen gekauft, also Arbeitsgerät, Arbeitsmaschinen, um einen Acker bewirtschaften zu können. Ist das etwas Schlechtes? Nein. Auch das ist etwas Legitimes, etwas Gutes, etwas Notwendiges. Der dritte hat da eine Frau geheiratet und entschuldigt sich deswegen. Nun, ist das etwas Schlechtes, eine Frau zu heiraten? Nein, sicher nicht. Amen. Eine Frau ist ein Segen vom Herrn. Also wir sehen, die Entschuldigungen finden nicht auf einer Ebene von Sünde statt, von Rebellion, sondern auf einer Ebene von an sich guten, legitimen Dingen. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass uns auch die legitimen Dinge manchmal in den Weg kommen können, wenn es darum geht, unsere Verantwortung im Reich Gottes wahrzunehmen. Amen. Es kann nichts anderes bedeuten als das. Es muss bedeuten, dass wir eine Prioritätenliste führen müssen und auf dieser Prioritätenliste steht die Einladung zum Königreich Gottes an oberster Stelle und alles andere steht darunter. Den Acker zu besehen, die Ochsen zu erproben. Und wenn du eine Frau geheiratet hast, nun wie gesagt, diese Entschuldigung verstehe ich gar nicht. Warum das jemand abhalten könnte, an einem Gastmahl teilzunehmen. Warum sollte das jemand abhalten können? Manchmal hörst du, wie Leute sagen, Pastor, wir sind frisch verheiratet, wir nehmen uns jetzt ein Sabbatjahr. Bitte zeig mir die Bibelstelle, die das belegt, dass du ein Sabbatjahr nehmen sollst, wenn du frisch verheiratet bist. Das ist eine falsche Auslegung eines Verses aus dem Alten Testament, wo es heißt, dass jemand, der eine Frau geheiratet hat, für ein Jahr keinen Kriegsdienst leisten muss. Aber weiterhin in die Gemeinde zu kommen, sich zu engagieren in der Gemeinde, sich einzusetzen in der Gemeinde, das ist sicher nicht lebensgefährlich, oder? Das ist nicht lebensgefährlich, Amen. Du brauchst keine Angst zu haben, dass du während dieses Jahres deinen Ehepartner wieder verlieren könntest, Amen, weil er auf dem Schlachtfeld der Gemeinde geblieben ist. Im Gegenteil, es kann sogar ein großer Segen sein, wenn du frisch verheiratet bist und dich umso mehr in die Gemeinde investierst. Meine Frau und ich, wir haben das so gemacht. Wir kamen aus den Flitterwochen zurück und haben einen Hauskreis übernommen. 4-5 Tage, nachdem wir aus den Flitterwochen zurück waren. Nun, dann sagen manche Leute, was, frisch verheiratet und dann einen Hauskreis zu übernehmen, das kann nicht gut gehen. Und wenn es dann in der Ehe kriselt, dann leidet der Hauskreis darunter. Weißt du was? Dieser Hauskreis hat uns dazu gezwungen, unsere Ehe in den Griff zu bekommen. Mehr als einmal fuhren wir mit dem Auto zu dem Ort hin, wo dieser Hauskreis stattfand und stritten im Auto, was das Zeug hält. Aber als wir unten standen und wussten, jetzt kommt der Zeitpunkt, wo wir raufgehen müssen und eine gute Miene auflegen müssen, da entschieden wir uns, Streit beiseite. Wir streiten nachher weiter. Nun, meistens gab es danach nichts mehr zu streiten oder wir konnten auf jeden Fall auf einer anderen Ebene umgehen mit den Problemen, die zum Streit geführt haben. Was sagt Jesus hier uns auch noch? Er sagt eigentlich, es gibt keine Ausrede. Es gibt keine Entschuldigung, die ich gelten lassen würde, warum jemand nicht am Königreich Gottes teilhaben und sich einsetzen kann. Amen. Nun, ist das das erste Buch Rot, das ich vorgelesen habe? Nein, sondern das ist das Lukas-Evangelium. Wort Gottes, er hat es gesagt, ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich präsentiere euch hier nur das Wort Gottes. Er möchte diese Entschlossenheit, er möchte diese Entschiedenheit von dir. Und das nicht, weil er dich versklaven will, sondern weil er weiß, dass es dir nur dann wirklich gut gehen wird. Weißt du, dieses Gastmahl, von dem hier die Rede ist, was wurde dort aufgetischt? Die besten Speisen, die besten Getränke, die Segnungen Gottes, könntest du sagen, sind dort präsent, sind dort zu haben. Ich erinnere mich an dieses Bild, das Susan hatte am Anfang. Ein Raum, wo eine Person sitzt mit einem golden strahlenden Buch. Komm an den Tisch. Komm zu Tisch. Lass dich einladen zu diesem Gastmahl. Bleibe nicht fern. Suche keine Entschuldigung. Früher oder später wirst du es bereuen, das, was du versäumt hast, nicht nachholen zu können. Nun, ich möchte hier aufhören für heute Morgen. Ich hätte noch ein weiteres Gleichnis, wo es auch um diese Dinge geht, und zwar Matthäus 25, 1 bis 13. Aber das könnt ihr ja selber studieren. Mal sehen, zu was für Ergebnissen ihr kommt, wenn ihr Matthäus 25, 1 bis 13 studiert. Tut das, wisst ihr, meine Predigten sind immer auch oder sollen auch ein Denkanstoß sein, selber in diese Richtung weiter zu studieren, selber in diese Richtung weiter zu gehen. Es geht nicht darum, dass ihr einmal in der Woche in die Gemeinde kommt und euch abfüllen lasst, sondern dass ihr euch Handwerkszeug aneignet, um selber die Bibel besser studieren zu können. Seid ihr begeistert über das Königreich Gottes? Wer von euch möchte sich das Königreich Gottes aneignen, es umsetzen? Wer möchte ein Stürmer sein für das Königreich Gottes? Weißt du, ein Stürmer ist jemand, der dir in den Weg kommen kann. Ein Stürmer ist jemand, der Runden dreht um die Gemeinde. Ein Stürmer ist jemand, der sich nicht abbringen lässt davon, verrückte Dinge zu tun. Halleluja. Ein Stürmer ist jemand, der ein bisschen extrem ist. Ein Stürmer ist jemand, dem es egal ist, was die Leute denken. Und ein Stürmer ist jemand, der die Tore schießt. Und weißt du, wie es auch im Sport ist, es fängt erst dann richtig an, Spaß zu machen, wenn du die Tore schießt. Das war ein Frustpunkt während meiner Eishockey-Karriere. Ich glaube, ich habe in diesen ganzen Jahren ein einziges Tor geschossen. Halleluja. Gott sei Dank ist es im Königreich Gottes anders. Preis dem Herrn.